Schauen wir uns heute mal an, wie sehr stimmt die Aussage, wenn die Ergebnisse in Jänner gut sind, dann ist das ganze Jahr gut.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Ich greife diese Gedanken heute deswegen auf, weil etwas Interessantes zu bemerken ist aus den vielen Gesprächen mit Kunden und auch so Podcasts und Videozuhörern. Hat sich ein Bild bei mir so ein wenig gefestigt, worüber ich jetzt im heutigen Podcast reden will. Personen, Menschen, mit denen ich auch schon sehr lange zusammenarbeite, haben logischerweise in dieser neuen Situation, dass sie sehr viele Informationen schnell und einfach verfügbar haben. Teilweise befeuere ich ja das mit meinen Videos und Podcasts ja zusätzlich auch noch, haben sich mit dem Kapitalmarkt mehr als bis jetzt begonnen zu beschäftigen. Und in den letzten Wochen haben Sie ein paar Mal gehört, 2021 war ein außergewöhnlich gutes Jahr. Das zeigen auch die Statistiken, dass 2021 speziell im breiten Markt bei den Hauptindizes tatsächlich einen extremen Schub nach oben gemacht hat. Und jetzt kommt ein Reflex aus der Vergangenheit, aus den Schubladen raus. Manche sprechen es auch aus, dass sie sagen, naja, dann muss ich alles verkaufen und muss gehen. Und natürlich stellt sich hier zuerst einmal die Frage, warum kommt dieser Reflex? Wenn wir uns das näher anschauen, dann kommt in der zweiten, dritten Reihe die Erklärung, naja, weil ich dieses Gefühl 2000 hatte, weil ich dieses Gefühl 2007 oder 2008 hatte, wenn ich versuche, dieses Gefühl zuzuordnen, was ich bei manchem Kunden vielleicht in den letzten Jahrzehnten aufgeschnappt habe, dann ist dieses Gefühl, naja, bin ich hier richtig, wäre es nicht gut auszusteigen, wäre es nicht gut zu gehen, dieses Gefühl ist permanent vorhanden. Das ist auch die Ursache dafür, warum ich begonnen habe, gerade in der Pandemie 2020, in den ersten Lockdowns, noch intensiver, noch stärker über Videos, über Podcasts präsent zu sein, um dieser Unsicherheit ein Gegengewicht zu geben und die Angst, wenn möglich, in Fakten zu kleiden. Weil es ist natürlich die Wirtschaftssituation, die globale Lage so, dass wir permanent und jeden Tag die Möglichkeit haben und eine gesunde Mischung finden können für eine gute, ausgewachsene Panik. Die Frage ist, was steckt am Ende in Fakten dahinter und welche Alternativen habe ich? Wir vergessen eines, oder sehr viele vergessen eines, dass in den Jahren, in den 90er Jahren, im Jahr 2000, auch 2007, 2008, die Alternativen über höhere Zinsen bei Anleihen tatsächlich vorhanden waren. Derzeit gibt es diese Alternative nicht. Und ich habe gestern in der Früh schon ein wenig über diese Aussage Cash is Trash gesprochen, weil diese Flucht raus aus den Veranlagungen, aus den Anlagen, aus den Investments in Cash eine größere Gefahr aus meiner Sicht darstellt. Natürlich eine langsamere Gefahr, weil ich habe da in den letzten Tagen auch die Aussagen gehört, ich habe gerne was in der Hand und deswegen lege ich mein Geld nicht an, deswegen habe ich mein Geld im Tresor, deswegen habe ich mein Geld im Kasten, ich will es angreifen. Dieser 100-Euro-Schein suggeriert tatsächlich, dass es da ist, dass es nicht weniger wird. Es ist ja heute genauso 100 wie vor 5 Jahren. Und diese Betrachtung, wie viel Kaufkraft dieser 100-Euro-Schein heute hat, wird zu wenig angestellt. Und deswegen hat man das Gefühl, das ist was Sicheres. Ich habe es in der Hand. Nur das verliert an Wert. Das haben wir gestern lang und breit zerkaut, wie die Vermögenswertinflation über die letzten Jahre und Jahrzehnte die Cashbeträge deutlich stärker vernichtet hat, als in der Veranlagung drinnen zu sein. Natürlich gibt es immer wieder die Möglichkeit und auch eine gesunde Marktentwicklung würde 10%, 20% Korrektur vertragen. Wir hatten 2021 keine breit angelegte 10% Korrektur. Die maximale Spitze war beim breitesten Index, beim Standard & Poor's 500, gerade einmal 6%. Natürlich gab es Nischenbereiche, einzelne Satellitenbereiche, ob das der chinesische Markt war, ob das die ganzen Hoffnungswerte waren, ob die Technologiesektoren waren, die kleinen, nicht die großen Big Techs, nicht die Apples dieser Welt, sondern die kleinen Startup-Unternehmen. Da hatten wir breite Korrekturen, aber im breiten Markt nicht. Und diese Korrektur kann immer wieder da sein. Und wenn das kommt und jemand dann sagt, naja, aber mein Cash erodiert nicht oder crasht nicht oder hat keine 20% Korrektur, das stimmt kurzfristig, aber die Wertschwankung im Kapitalmarkt und eine Kaufkraft-Wertverlustfrage meines Cash-Kapitals sind zwei völlig unterschiedliche Themen, die ich also getrennt betrachten muss. Jetzt kehren wir ein wenig zurück zur Frage, wie weit stimmt das, dass wenn der Jänner gut ist, dann das ganze Jahr gut wäre? Und zuerst einmal stelle ich die Frage, warum ist das für jemanden wichtig? Ist das ein Anleger? Ist das eine Person, die mit dieser Frage sich auseinandersetzt, weil erst die Frage ansteht, die ersten Schritte zu setzen und aus dem auf die Seite gelegten Geld tatsächlich langsam endlich in die Veranlagung zu gehen und das Geld nicht permanent erodieren zu lassen? Oder ist das jemand, der bereits mit einer vernünftigen, breit aufgestellten Strategie im Markt ist und mit dieser Frage eher auf der Optimierungssuche ist? Das heißt, er möchte seine Portfolios noch mehr verbessern und tunen und schauen, wo er hingehen soll. Deswegen ist er die Beantwortung dieser Frage eine sehr breit aufgestellte Spagatfrage und ich versuche beide Gruppen hier in dem Podcast zu erreichen, sowohl jenen, die erste Schritte setzen, denen zu helfen, zu erkennen und zu sehen, dass Investment im Kapitalmarkt keine Glücksspielfrage ist, wo man kurzfristig mal dort ist und dann wieder geht, also nach einem guten Jahr sagt, okay, davor war alles all in und jetzt alles raus, weil das nicht wirklich eine Alternative darstellt aus meiner Sicht. Ergänzend immer dazu gesagt, es sei denn, jemand benötigt 2022 Liquidität für bestimmte Ausgaben, Investments und was auch immer. Diese Teile können natürlich in sogenannte Risk-Off-Anlageformen geswitcht werden, aber alles andere kann im Markt normal investiert bleiben. Das heißt, ich versuche diesen Spagat zu schaffen zwischen denen, die erste Schritte setzen wollen und auch die zu erreichen, die schon drinnen sind, ohne jetzt in das tagtägliche Daytrading hineinzugehen. Das spreche ich immer wieder hier aus. Diese Zielgruppe ist nicht meine Zielgruppe, zu der ich kommuniziere. Es gibt ein paar Trader, die immer wieder die Podcasts anhören und sagen, ja, ich kriege trotzdem gute Ideen. Ja, okay, passt. Aber in detaillierte Trading-Schritte gehe ich hier nicht hinein. Das machen andere, hoffentlich professionell. Ja. Jetzt schauen wir uns kurz an, was hat es auf sich mit dem Jänner? Zusammengefasst, die gute Nachricht ist, und ich habe hier Zahlen versucht herauszusuchen, zurück bis in die 80er Jahre, also die letzten 40 Jahre sind natürlich nicht 100 Jahre, aber doch deutlich repräsentativ, um zu sehen, was ist in dieser Zeit passiert und welche Tage kann man aussagerelevant in die Hand nehmen. Wenn man den ersten Handelstag nimmt, und ich nehme hier wieder natürlich den großen liquiden Markt her, den amerikanischen Markt, wo wir den Dow Jones Index, den Standard & Poor's 500 haben, das sind auch Indizes, die schon längerfristiger und deutlich liquider sind als viele kleinere Märkte. Der erste Tag hat, wenn wir die 40 Jahre hernehmen, eigentlich nichts ausgesagt, denn in 51% der Fälle war der erste Tag positiv und in 49% der Fälle war der erste Tag negativ. Auf den ersten Tag konnte ich nicht setzen, aber die übergeordnete gute Nachricht ist, dass es in 76% der Fälle völlig egal war, wie der erste Tag ausgegangen ist, denn das Jahr war trotzdem positiv. Das wird auch von einzelnen Vermögensverwaltern als Strategie verwendet, die sagen, sie investieren immer an den ersten Handelstagen des Jahres, suchen gar nicht großartig sehr viel danach, den besten Einstiegszeitpunkt des Jahres zu haben. Meist finden wir die niedrigsten Einstiegsmöglichkeiten während eines Jahres am Anfang des Jahres. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, sonst wären wir hier in der Statistik auch bei 100%. Aber das sagt, und wenn jemand da nicht weiterhören will, der hat die Kernaussage schon jetzt. Es ist völlig egal, was die ersten Tage gemacht haben. Das Jahr war in den meisten Fällen, also wie gesagt 74%, trotzdem positiv. Gehen wir aber ein bisschen weiter. Schauen wir die erste Handelswoche an, die ersten 5 Tage seit 1980. Die ersten 5 Tage, und da weicht schon mehr ab, das ist schon aussagekräftiger als nur der erste Tag. Die ersten 5 Tage waren zu 63% positiv. Und wenn die ersten 5 Tage positiv waren, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass das Jahr positiv wird, bereits fast bei 80%. Und hat im Durchschnitt 13% pro Jahr an Mehrertrag gebracht. Das heißt, wenn die ersten 5 Tage positiv waren, dann war die Wahrscheinlichkeit schon sehr groß, dass das Jahresergebnis auch positiv ist. Das Spannende ist, und das ist dennoch die gute Nachricht auch für jene Zeiten, die negative Ergebnisse gebracht haben, weil 37% der ersten Wochenergebnisse seit 1980 waren negativ. Und dennoch war das Jahresergebnis positiv, allerdings dann nicht mit 13%, sondern mit 5,6%. Das ist in der jetzigen Situation, wenn ich mir die Alternativen anschaue, immer noch deutlich besser. Aber dehnen wir das noch weiter aus und reiten wir ein bisschen herum, weil die ersten 5 Tage sind noch nicht ein Monat gewesen und wir sind jetzt gerade einmal in der ersten Woche und wir reden jetzt gerade über die Jänner-Ergebnisse. Bis Ende Jänner kann noch einiges passieren. Wenn aber die Januar-Ergebnisse positiv waren und die waren seit 1980 zu 61% positiv, dann war die Wahrscheinlichkeit für ein positives Jahr bereits 84%. Das heißt, wenn der Jänner gut war, dann war das Jahr zu 84% positiv. Somit ist diese Headline-Aussage, wenn die Jänner-Ergebnisse gut sind, dann ist das ganze Jahr gut, muss man sagen, zu 84% stimmt das. Und das Interessante ist, wenn wir hier tiefer noch hineingehen, wenn die Jänner-Ergebnisse positiv waren, dann waren die Jahresergebnisse im Durchschnitt mit 16% sehr, sehr positiv. Auch hier wieder die gute Nachricht zur negativen Nachricht. Wenn die Jänner-Ergebnisse negativ waren, war das Jahresergebnis immer noch positiv, allerdings im Durchschnitt nur mit 2%. Statistiker könnten jetzt sagen, okay, jetzt habe ich das Downside-Risiko, das Upside-Risiko, das was passieren kann, im schlimmsten Fall gesehen statistisch bei plus 2%, ist immer noch besser, als wenn ich heute rausgehe und in Cash mein Geld parke, wo ich im Euroraum noch immer Negativzinsen habe. Und ich spreche jetzt hier von einem Jahresergebnis. Damit ich 2% im Anleihenbereich habe, muss ich schon länger laufende Anleihen nehmen. Und da kaufe ich mir natürlich ein ganz anderes Risiko ein, weil länger laufende Anleihen, die mir 2% im Jahr zahlen, heißt, dass diese lange Laufzeit auf mögliche Zinsänderungen sehr radikal reagiert und die 2% Zinsen, die ich bekomme, mir einen möglichen Kursverlust aus der Zinsänderung nicht kompensieren können. Und für 2022 erwarten wir Änderungen nicht nur in der Geldpolitik, bei der Liquiditätsfrage, sondern auch in der Zinspolitik. Und deswegen muss ich mir das sehr gut überlegen, ob ich heute so ein Risiko mir einkaufe. Das heißt, wenn wir jetzt die Zahlen anschauen, wenn Jänner positiv war, war das Jahr positiv im Durchschnitt. Und schon sind wir bei einer allgemeinen Statistik. 2021 hat hier nämlich gezeigt, was mir eine allgemeine Statistik bringt. 2021 war ein außergewöhnlich gutes Jahr, obwohl der Januar negativ war. Die Jänner-Ergebnisse waren 2021 mit ungefähr minus 1% deutlich nicht positiv. In diesem fantastischen 2021er Jahr gab es 3 Monate, die negativ waren. Das war der Januar, das war September, da haben die saisonalen Anlegerstrategien und die Fans der saisonalen Anlegerstrategien gejubelt, weil September war mit minus 4% deutlich negativ. Und dann war nochmal November mit minus 0,8% negativ. Und dennoch war das Jahr super positiv. Das heißt, wir merken, man kann sich die Zahlen und die Statistiken so hin und her biegen, wie man will. Und deswegen ist die erste Frage für mich wichtig, wenn jemand solche Fragen stellt. Warum beschäftigst du dich damit? Was ist die Ursache dafür, dass du hier die Statistik anschaust? Bist du davor, den ersten Schritt zu setzen und einmal im Kapitalmarkt langsam dich mit einem Portfolio zu beschäftigen und hier zu positionieren? Oder ist es, weil du schon ein vorhandenes Portfolio optimieren willst, verbessern willst und deswegen mit dieser Statistik dich beschäftigst? Ich hoffe, dass diese Beleuchtung, diese Zahlen ein wenig helfen, gerade eben gedanklich in die Richtung weiterzugehen, dass Investieren kein Glücksspiel ist. Wir haben gar keine andere Möglichkeit, dass verdiente Geld, das, was wir nicht tagtäglich ausgeben, als Reserve planen, egal für, ob für uns selber, für später, für die Pension oder als Mitbringsel für die nächste Generation. Wir haben gar keine andere Alternative, als dieses Geld zu veranlagen und ja nicht im Fiat-System, ja nicht in Cash zu halten, weil damit die Erosion in einer brutalen Form weiter im Hintergrund stattfindet. Und es gibt, ich weiß, etliche, die immer wieder sagen, ja, ich habe gern was in der Hand. Ich muss mir trotzdem anschauen, was ist das, was ich in der Hand habe, wenn das nur Papier ist und Papiergeld ist und möglicherweise die Summen, Beträge sind, die heute noch gar nicht im Finanzsystem zu finden sind, dann habe ich ein anderes Problem als das Veranlagen. Ich habe das Problem, dass die Ventile, die Fenster, die mir die Möglichkeit geben, mit diesem Geld irgendwo noch was zu zahlen, diese Fenster sich schließen. Das ist keine neue Geschichte. Das ist eine Thematik, die seit mittlerweile 10, 15 Jahren läuft. Und ich höre immer wieder, dass einzelne Leute mir sagen, ja, das trifft mich nicht, weil ich habe immer noch da und dort und die Möglichkeiten. Einerseits, wenn ich das brauche, muss ich die Möglichkeiten schätzen, weil die wird es immer weniger geben. Und wir werden etwas erleben, was man sich heute nicht vorstellen kann, dass es Menschen geben wird, die einfach sagen, gebe mir bitte kein Bargeld, überweise es mir. Das ist das Einzige, was mich interessiert. Bargeld nehme ich nicht. Vor allem größere Summen. Ich spreche nicht hier von 50, 100, vielleicht 1000 Euro, nein, sondern von größeren Beträgen. Weil einfach das gesamte Finanzsystem in diese Richtung deutlich stärker und stärker immer wieder umgebaut wird. Ich merke gerade, dass ich heute die Covid-Thematik rausgelassen habe, fühle mich auch ganz gut dabei. Da spielt sich so viel im Hintergrund ab, dass ich gar keine Lust habe, darüber zu reden. Ja, in den nächsten Tagen wird es eh wieder zurückkommen, das bleibt uns nicht erspart. Aber ich hoffe, dass diese Zahlenerklärungen ein wenig helfen, um auch wieder mal in den heutigen Tag entspannter hineinzugehen, egal ob auf der Piste oder bereits im Büro. Morgen ist ja ein Feiertag, aber ich denke, ich werde trotzdem mal plaudern. Ja, Podcast ist ja die Möglichkeit, sich diese Sachen entweder anzuhören oder kategorisch nicht anzuhören, wenn man sagt, ich habe Feiertag. Aber ja, je nachdem, wie mein Biorhythmus sich abspielt. In diesem Sinn wünsche ich euch heute wieder also einen schönen Tag. Liebe Grüße und bis zum morgigen Aus dem Kaffeesatz Podcast.
Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.